Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Mit dem Wochenspruch 1. Johannes 3, Vers 86 darf ich euch alle heute Morgen zum Gottesdienst begrüßen. Es ist der erste Sonntag der Passionszeit und er trägt den kirchlichen Namen Invokavit. Ganz besonders begrüßen möchte ich Dr. Uwe Seibert aus Aibach. Vielen Dank für Ihren Dienst. Schön, dass Sie mit uns Gottesdienst feiern zusammen. Abzukündigen habe ich Folgendes. Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis und um 20 Uhr ist Chorstunde. Dienstag um 16 Uhr findet der Konfi-Unterricht statt. Unsere Konfis sind nicht da. Gut. Freitag um 19 Uhr Weltgebetstag in der katholischen Kirche in Breitscheid. Sonntag um 11 Uhr ist wieder Gottesdienst mit Taufe diesmal und um 11 Uhr parallel auch Kindergottesdienst. Die Pflichtkollekte vom vergangenen Sonntag betrug 108,40 €. Die Kollekte für die eigene Gemeinde betrug 21,50 €. Herzlichen Dank allen Gebern. Die Kollekte von heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Wir singen jetzt zusammen das Lied 168, die Strophen 1 bis 3.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zusammen mit Ihnen möchte ich einige Verse aus Psalm 31 lesen. Sie finden den im Gesangbuch unter der Nummer 716. Wir machen es so, wie Sie es wahrscheinlich auch gewohnt sind. Ich fange an und Sie lesen die eingerückten Teile. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
Du wollest mich aus dem Netze ziehen, dass sie mir heimlich schrecken, denn du bist mein
In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und du übergibst mich nicht in die Hände des Feindes, du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Ich habe, Herr, Hoffnung auf dich und spreche. Du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen
Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Kommt, lasst uns anbeten. Herr, unser Gott, in dieser Welt und in unserer Zeit gibt es viel Dunkel. Kälte greift um sich. Resignation breitet sich aus. Wir müssen bekennen, dass wir oft genug mit dazu beitragen oder zumindest zu wenig dagegen tun. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf. Lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen. Der Herr sei mit euch. Wir hören die Schriftlesung, die eigentlich die Schriftlesung ist von letztem Sonntag, aus Markus 8, Vers 31 bis 38. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, »Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.« Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, »Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird, in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Dein Wort ist ein ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Miteinander bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun aus dem Lied 384 die Strophen 1 und 2. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist rot. Verblüfft sie jetzt ein bisschen. Ich wollte sie nur an dieses Spiel mal erinnern, was wir früher ganz oft gespielt haben. Ich habe gedacht, zum Beispiel jetzt diese rote Jacke da gesehen, die so auffällig rot ist. Ich hätte mir aber auch einen anderen Gegenstand aussuchen können, irgendwas Kleineres. Sie kennen das, Sie haben das mit Ihren Kindern sicherlich früher auch gespielt. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist. Und dann, wenn man das geraten hat, dann durfte der, der das geraten hat, oder die dann halt weitermachen und dann auch wieder sagen, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist. Aber das möchte ich jetzt heute Morgen nicht die ganze Zeit mit Ihnen machen. Gleich, wenn ich den Predigttext lese, werden Sie verstehen, warum ich das als Einstieg gewählt habe. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Ich habe ein Hobby, das haben viele Leute hier in der Gegend, das nennt sich Geocaching. Falls Sie nicht wissen, was das ist, da geht es darum, dass Menschen irgendeinen Gegenstand irgendwo verstecken. Kann ganz klein sein oder auch ein bisschen größer. Und Sie haben so ein tragbares Navigationsgerät bei sich. Und an der Stelle, wo Sie das verstecken, zeichnen die dann auf die genauen Koordinaten. Und diese Koordinaten kann man dann anderen mitteilen. Da gibt es eine Plattform im Internet. Und dann können Leute, die auch gerne Geocaching machen, gucken, aha, da ist was versteckt. Da gehe ich mal hin und suche, ob ich das finden kann. Und hier bei Ihnen in der Nähe von Medenbach habe ich das auch schon gemacht. Da sind auch so ein paar Sachen versteckt. Also man geht da hin und dann sucht man. Und mir ist es leider schon ganz oft so gegangen. Ich war an dem Punkt, ich weiß genau, hier muss was sein, aber ich finde es einfach nicht. Es ist so gut versteckt, da ist es vielleicht noch getarnt oder ich zweifle, vielleicht habe ich doch nicht die richtigen Koordinaten. Und dann irgendwann nach langer Zeit, endlich habe ich es dann gefunden. Manchmal geht mir das so. Vielleicht kennen Sie diesen Ausdruck, Tomaten auf den Augen haben. So fühle ich mich dann manchmal. Oder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen können. Man steht davor und man sieht es einfach nicht. Okay, danke. Ja, heute in der Predigt geht es eben auch ums Sehen. Das ist die Predigt, die eigentlich zum letzten Sonntag gehört hat. Aber Ihr Pfarrer meinte, ich darf das diese Woche bei Ihnen nochmal machen. Ich habe das letzten Sonntag in Haiger diese Predigt gehalten. Und bei Ihnen war jetzt letzten Sonntag irgendwie ein besonderer Gottesdienst. Und deswegen hören Sie praktisch die Predigt, die zum letzten Sonntag gehört. Aber die gehört auch zur Passionszeit, von daher denke ich, es passt. Ja, da geht es um Menschen, die eigentlich sehen können sollten, aber einfach nicht sehen, die einfach nicht verstehen, die blind sind, die Tomaten auf den Augen haben sozusagen. Und es geht um einen Blinden, der aber interessanterweise etwas richtig erkannt hat und der auch hinterher dann am Ende der Geschichte wieder sehen kann. Also sehende Blinde und blinde Sehende sozusagen. Jetzt lese ich den Predigttext, der steht in Lukas im 18. Kapitel. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen. Und wenn es heißt, er nahm zu sich die 12, dann wissen Sie, es geht um Jesus und um seine 12 Jünger. Also er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorangingen, fuhren ihn an und sagten, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl ihn, zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Und nun, Herr, bitte ich dich, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ja, ich habe es ja gesagt, der Text ist sozusagen zweigeteilt. Am Anfang geht es um die Jünger, die sind mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Viele Monate ist Jesus mit seinen Jüngern durchs Land gezogen. Sie haben alles Mögliche mit ihm erlebt. Sie haben gesehen, wie er Wunder getan hat. Sie haben gehört, was er alles gesagt hat. Sie haben manchmal auch schwierige Zeiten gehabt. Sie haben bei Jesus gelernt. Das ist der Sinn davon, dass man ein Jünger ist, dass man bei dem Meister etwas lernt. Und sie haben ja auch ganz viel gelernt, aber offensichtlich noch nicht genug, zeigt sich hier in der Geschichte. Denn als Jesus ankündigt, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Da haben viele von denen sich wahrscheinlich gedacht, endlich gehen wir nach Jerusalem, endlich gehen wir in die Hauptstadt, endlich zeigt Jesus allen, was er kann, endlich vertreibt er die Römer, endlich wird er unser neuer König und wir sind die neuen Minister, wir waren von Anfang an mit dabei. So haben vielleicht manche von denen gedacht. Aber dann sagt Jesus, der Menschensohn wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Jetzt stelle ich mir vor, dass den Jüngern, wie wir sagen, die Kinnlade runterklappt, und sie sagen, was hat Jesus da gesagt? Haben wir das richtig verstanden oder gehört? Er soll den Römern ausgeliefert werden, die Heiden, das waren ja die Römer. Er soll verspottet und misshandelt werden und sie werden ihn sogar töten. Wie kann Gott das denn zulassen? Und was soll das heißen? Am dritten Tage wird er auferstehen. Das verstehen die Jünger absolut nicht. Und das wird ganz deutlich, denn Lukas schreibt ja dreimal praktisch das Gleiche. Er schreibt, sie aber verstanden nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Dreimal das Gleiche gesagt mit anderen Worten. Oder ich könnte auch nochmal sagen, sie hatten Tomaten auf den Augen. Sie haben es einfach nicht verstanden, was Jesus da sagen wollte. Und Lukas, der hat ja diese Geschichte später erst in seinem Evangelium aufgenommen. Oder am Anfang sind diese Geschichten ja alle mündlich erzählt worden. Und die Evangelien sind erst viele Jahrzehnte später zusammengestellt worden. Und Lukas war ja einer von denen, die das gemacht haben. Und ich finde es so schön und so ehrlich, dass die Bibel das auch, dass man solche Texte halt auch in der Bibel findet, dass es da halt auch mal heißt, da haben Leute was nicht verstanden und die haben es einfach nicht begriffen. Die Bibel ist da ganz offen und ganz nüchtern. Und die Jünger, die haben ja ganz oft nicht verstanden, was Jesus gesagt hat oder was er getan hat, obwohl sie so lange mit ihm unterwegs waren. Und hier war es eben auch wieder so. Jesus spricht von seinem bevorstehenden Leiden. Und sie verstehen nicht, was er meint. Einen leidenden Messias, das konnten die Jünger sich einfach nicht vorstellen. Die Jünger sehen Jesus und sind doch blind und unfähig zu verstehen, wer er wirklich ist und was er wirklich vorhat. Sie sind blinde Sehende. Und dann kommt der zweite Abschnitt, die Geschichte mit dem Blinden, die Lukas vielleicht auch ganz bewusst an dieser Stelle eingefügt hat. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und die Jünger kapieren nicht, dass Jesus dort leiden wird. Und jetzt begegnen sie einem Menschen, der schon lange leidet, der schon lange blind ist und der erkennt, wer Jesus ist. Und diese Geschichte heißt, es spielt in der Nähe von Jericho. Jericho, das ist eine uralte Stadt, das ist eine Stadt in der Wüste, so eine Art Oase. Und da sitzt Tag aus, Tag ein dieser Blinde an der Straße und bettelt. Und das war damals gar nicht ungewöhnlich, dass man das gesehen hat, Lahme und Blinde auf der Straße. Ich habe das in Afrika auch oft gesehen. Ich habe eine Zeit lang in Nigeria gelebt und da kann man das heute noch sehen, dass da Lahme an der Straße sitzen und betteln oder dass Blinde von einem Kind oft durch die Straßen geführt werden und betteln. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das ist fast wie ein Beruf. Die Leute leben davon. Man setzt sich an einen öffentlichen Ort, wo viele Leute vorbeikommen und dann bittet man um eine kleine Gabe und wenn jemand etwas spendet, dann sagt man, Gott segne dich oder ja, ich danke dir, du sollst gesegnet sein. Und ich denke, die Menschen, die dann etwas gespendet haben, die freuen sich auch darüber und die glauben vielleicht auch, dass Gott sie wirklich segnen wird dafür, dass sie geholfen haben. Ich habe gesagt, es ist fast wie ein Beruf, man kann sich gewöhnen, so zu leben. Allerdings muss man auch damit leben, dass die Menschen vielleicht schlecht über einen reden. Damals haben wir an einer anderen Stelle in der Bibel, gibt es da eine Geschichte, da heißt es, dass die Menschen fragen, ja, was hat der getan, dass der so gestraft worden ist? Dass man auch darüber gesprochen hat, wenn jemand so eine Krankheit hatte, ob da vielleicht irgendjemand dran schuld sein könnte. Oder man wurde ganz einfach übersehen, man wurde an den Rand gedrängt. Und das kommt ja auch in dieser Geschichte vor, dass der blinde Mann an den Rand gedrängt wird. Dieser Blinde, der hat in letzter Zeit öfters von einem ganz ungewöhnlichen Rabbi gehört, namens Jesus aus Nazareth. Und der soll angeblich so ganz anders über Gott sprechen, als das, was die Leute sonst so gewohnt waren. Und er soll schon ganz viele Kranke geheilt haben, er soll Wunder getan haben. Und jetzt kommt dieser Jesus nach Jericho und die Menschen, die ziehen ihm entgegen. Und der Blinde, der bekommt das mit. Der fragt die Leute, was ist los? Was ist denn in der Straße hier für ein Aufruhr? Und sie sagen ihm, dass Jesus aus Nazareth in die Stadt kommt. Und ich denke mir, er würde jetzt auch gerne aufstehen, Jesus entgegengehen, ihn kennenlernen. Und dann erfährt er, dass Jesus genau an der Straße, wo er sitzt, vorbeikommt. Und da fasst er seinen ganzen Mut zusammen und er ruft mit lauter Stimme, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sohn Davids, das war ein Titel, den findet man eigentlich nur an ganz wenigen Stellen in den Evangelien für den Messias, der Sohn Davids. Damit verweist man auf den Messias, der Sohn Davids, der zum einen ein Nachkomme Davids sein soll, zum anderen aber auch wie David ein guter König sein soll. Das war etwas, was die Leute über den Messias gesagt haben. Das ist der Sohn Davids. Und der Blinde, der nennt Jesus Sohn Davids. Und daran sehen wir, dass er eigentlich erkannt hat, wer Jesus ist. Jesus ist der Sohn Davids, Jesus ist der Messias. Und von Jesus wurde, oder vom Messias wurde in den Propheten auch gesagt, dass er Blinde heilen wird, dass er Lahme gehend machen kann. Und dass vieles neu werden wird. Und kurz vorher haben wir gehört, die Jünger haben Jesus nicht verstanden. Und jetzt sehen wir einen Blinden, der hat verstanden, wer Jesus ist. Er hat verstanden, das ist der von Gott versprochene Befreier. Da ist einer, der mir helfen kann. Er ruft laut nach Jesus, aber die Menschen, die mit Jesus durch die Stadt ziehen, die fühlen sich gestört. Die sagen, sei still, mach nicht so einen Lärm. Ich denke mir, ist das nicht traurig? Das ist ganz oft so, wenn irgendwo was passiert, dann drängeln sich alle Leute vor, alle wollen was sehen. Und die, die vielleicht wirklich Not haben, die vielleicht wirklich Hilfe brauchen, die werden übersehen, die werden an den Rand gedrängt. Und so ging es halt eben auch diesem blinden Mann. Der hätte Jesus jetzt fast gar nicht gesehen, wenn er nicht drei Dinge hätte. Zum einen hat er eben dieses Vertrauen, dass Jesus ihm helfen kann. Er hat ja geglaubt, Jesus ist der Messias und der Messias kann Blinde heilen. Also er hat geglaubt, der kann mir helfen. Also das war das Erste. Das Zweite, er hatte eine laute, kräftige Stimme. Und drittens, er hat sich auch nicht so leicht einschüchtern lassen. Und deswegen ruft er nochmal und diesmal noch lauter als vorher. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus hört das, Jesus bleibt stehen und er bittet den Mann, der da so laut ruft, zu ihm zu bringen. Und er nimmt sich dann Zeit für diesen Mann. Er unterhält sich mit ihm, er fragt ihn, was er von ihm will. Der Blinde ist ihm nicht so unwichtig. Jesus fragt ihn, was er sich von ihm erhofft. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und wir finden das vielleicht seltsam. Jesus, du siehst doch, was der Mann braucht. Der ist blind, der will wieder sehen. Warum fragst du ihn denn, was du für ihn tun sollst? Aber andererseits, ich habe ja gesagt, blind sein und betteln, das war praktisch wie sein Beruf. So war der Mann, hat sich viele Jahre so ernährt. Und was wird er denn jetzt machen, wenn er nicht mehr betteln kann, wenn er plötzlich wieder sehen kann? Wovon lebt er in der Zukunft? Und will der überhaupt ein neues Leben anfangen? Darum macht es Sinn, wenn Jesus ihn fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Das hat Jesus oft gemacht, dass er die Leute auch gefragt hat, was wollt ihr denn von mir? Aber der Blinde, der denkt nicht lange nach, er antwortet ohne Umschweife, Herr, ich möchte sehen können. Das ist es, was er sich wünscht. Er möchte nicht mehr abhängig sein von anderen, er will endlich sehen können, was um ihn herum passiert. Das ist sein Wunsch. Und Jesus, er erhört seinen Wunsch. In den Evangelien gibt es viele Heilungsgeschichten und die sind ganz unterschiedlich, so unterschiedlich wie auch die Menschen sind. Oft hat Jesus die Menschen berührt. Einmal gibt es eine Geschichte, hat Jesus aus Speichel und Staub einen Brei angerührt und hat es einem Blinden auf die Augen geschmiert und hat ihm dann gesagt, geh und wasch dir die Augen. Bei anderen hat er wieder anders geheilt. Und hier sagt Jesus einfach nur, sei sehend. Das klingt fast so ein bisschen wie bei der Schöpfungsgeschichte, wo Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. Genauso sagt Jesus zu dem blinden Mann, sei sehend. Und es passiert ja auch dann wirklich. Der Blinde kann wieder sehen. So wie Gott aus dem Nichts etwas schaffen kann, so kann Jesus durch sein Wort etwas Neues schaffen. Aber Jesus fügt noch etwas hinzu. Dein Glaube hat dir geholfen. Was meint Jesus damit? Worin bestand der Glaube des blinden Bettlers? Ich habe schon gesagt, erstens, der Blinde glaubte, dass Jesus der Messias ist. Sohn Davids, das ist ein Name für den Messias. Das hat der Blinde geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Zweitens, der Blinde hat geglaubt, dass Jesus sich um ihn kümmert. Sonst hätte er ihn ja nicht rufen müssen. Auch wenn alle anderen ihn beiseite gedrängt haben, er hat Jesus gerufen, weil er geglaubt hat, der wird mich schon hören, der wird sich um mich kümmern. Und drittens, er hat geglaubt, dass Jesus ihn heilen kann. Sonst hätte er eben nicht so ganz konkret auch gesagt, was er von ihm möchte. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus. Und dann passiert das Wunder. Sogleich wurde er sehend, der Blinde kann wirklich wieder sehen. Und was das heißt, nach so langer Zeit wieder sehen zu können, das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Ich stelle mir vor, wenn man eine Augen-OP hatte und hat vielleicht viele Wochen lang oder Tage lang eine Binde tragen müssen und bekommt die dann wieder abgenommen und kann dann nach langer Zeit wieder sehen, was das für ein Gefühl sein muss. Zum einen, dass man so geblendet ist vom Licht und zum anderen diese unheimliche Freude, dass man sehen kann. Aber hier war es ja nicht nur ein paar Tage, hier war es ja jemand, der war blind. Wir wissen nicht, ob es von Geburt an so war, aber er war sehr lange blind und der kann wieder sehen. Und was für eine Freude muss diesen Mann erfüllt haben. Er kann jetzt das Licht sehen, er kann jetzt die Menschen um sich herum sehen und er kann Jesus sehen, der ihn geheilt hat. Und dann heißt es, er folgte ihm nach und pries Gott. Der Blinde wird ein Jünger, er wird ein Nachfolger Jesu, er folgt Jesus nach. Im Markus-Evangelium gibt es einen Paralleltext zu diesem Text hier, da heißt, da wird auch der Name des Blinden erwähnt, der Mann heißt Bartimäus. Ich habe ja gesagt, am Anfang wurden solche Geschichten mündlich erzählt und ich denke mir, viele Jahre haben wahrscheinlich die Leute sich diese Geschichte erzählt von dem blinden Bartimäus, der wieder geheilt wurde und der zum Jünger wurde. Und vielleicht hat Bartimäus auch ganz oft seine Geschichte erzählt. Uns wurde aber auch die Geschichte erzählt von den Jüngern, die Jesus gehört haben und nicht verstanden haben, was Jesus meinte. Beides wird erzählt. Und dann heißt es, und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Unser Predigttext fängt an mit der Leidensankündigung Jesu, mit Jüngern, die ihn nicht verstehen. Und er endet mit der Freude des blinden Bartimäus und mit der Freude der Menschen, die das miterlebt haben. Es fängt an mit Jüngern, die Jesus nicht verstanden haben. Und es endet mit einem Blinden, der erkannt hat, wer Jesus ist und der ihm jetzt nachfolgt. Was können wir von Bartimäus lernen? Erstens, ich denke, wir können lernen, wir müssen uns nicht abfinden mit unserem Schicksal. Viele Menschen im Alten Testament, ob Hiob oder Jeremia oder auch die Psalmbeter oder auch Bartimäus, die haben ihre Not zu Gott gebracht, sie haben ihr Leid geklagt und sie haben erlebt, dass Gott hilft. Wir dürfen auch in ganz konkreten Notlagen beten, Jesus unsere Not klagen, Gott um seine Hilfe anflehen. Und genau wie Bartimäus dürfen wir erleben, wir sind Gott wichtig, er kümmert sich um uns, er hört uns zu. Und oft genug erhört er auch unsere Gebete. Manchmal auch nicht, manchmal ist es auch so, dass unsere Gebete nicht erhört werden, dass eine Bitte vielleicht nicht so erhört wird, wie wir es gerne hätten. Vielleicht müssen wir auch lernen, so wie Paulus es schreibt im Korintherbrief, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus selber hatte auch ein Augenleiden und er wurde nicht geheilt. Aber er hat gelernt, mit seiner Krankheit zu leben. Gott hat ihm die Kraft dazu gegeben. Zweitens, was können wir noch lernen? Wenn wir auf der Suche nach Jesus und Gott sind, dann ist es oft so, dass wir übersehen werden, dass Menschen uns an den Rand drängen, dass andere vielleicht ganz wenig interessiert sind an dem, was uns gerade Not macht. Und das ist leider oft auch in der Gemeinde so. Vielleicht auch bei den Menschen, die Jesus nachfolgen, dass sie erstmal auf das sehen, was ihnen wichtig ist und die Menschen, die vielleicht in Not sind, übersehen. Aber das soll uns nicht abschrecken, zu Jesus zu kommen. Wir können zu Jesus kommen und unser Leid klagen, auch wenn die Menschen um uns herum das vielleicht nicht verstehen und wir sie vielleicht auch stören. Und noch was, am Mittwoch hat die Fastenzeit begonnen Und in der evangelischen Kirche gibt es ja seit vielen Jahren diese Aktion, 7 Wochen ohne. 7 Wochen ohne. Viele Menschen verzichten dann 7 Wochen lang freiwillig auf Sachen, die normalerweise ja für alle erlaubt sind. Also vielleicht merkt man aber, es ist vielleicht ein bisschen viel geworden in letzter Zeit, ich muss das mal reduzieren und ich versuche mal 7 Wochen ohne Alkohol auszukommen oder 7 Wochen ohne Fernsehen oder 7 Wochen ohne Internet. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Also diese Aktion 7 Wochen ohne. Und dann gibt es jedes Jahr ein Motto dazu. Vielleicht haben Sie das Wort zum Sonntag von Dekan Jeckle in der Zeitung gelesen. Da schreibt er darüber. Dieses Jahr lautet das Motto Zuversicht. 7 Wochen ohne Pessimismus. Ich denke, bei allem, was in unserem Land und in unserer Welt zurzeit passiert, ist das ein wichtiges Motto. 7 Wochen ohne Pessimismus, Zuversicht, das ist das, was wir jetzt gerade vielleicht brauchen auch. Und auch dafür kann der Blinde uns ein Beispiel sein. Der Blinde hat sich nicht aufgegeben, er hat nicht gesagt, es hat doch sowieso keinen Sinn, der Jesus kümmert sich doch nicht um mich. Er hat seine Stimme voller Zuversicht erhoben, er hat Jesus gerufen und das sollten wir auch tun. Besonders dann, wenn wir merken, wir brauchen Hilfe. Oder auch stellvertretend für andere, die das vielleicht für sich noch nicht gemerkt haben. Jesus will helfen, wenn wir ihn rufen. Und wir dürfen ihm auch sagen, wo uns der Schuh drückt, was uns beschäftigt, was wir gerne wollen. Der Blinde wollte wieder sehen können. Wir haben vielleicht andere Probleme, vielleicht eine andere Krankheit, vielleicht Zukunftsangst, vielleicht Probleme mit unserer Familie oder Ärger mit den Nachbarn. Das ist bei jedem was anderes. Aber wir dürfen das Jesus sagen und er will uns zuhören. 7 Wochen ohne Pessimismus, 7 Wochen voller Zuversicht auf Gottes Hilfe, das schenke uns Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns mit dem bekannten Lied Jesu geh voran antworten. Wir singen alle 4 Strophen. beten. Herr unser Gott, du hast deinen Sohn in unsere Welt gesandt, damit Blinde sehend werden. Öffne uns die Augen, die wir so oft blind sind, für deinen Willen mit uns, damit wir dich erkennen und dir nachfolgen. Öffne denen die Augen, die nicht mehr nach dir fragen, die dich nicht vermissen und doch vermissen, die sich sehnen nach einer Wahrheit, die tiefer geht als menschliche Worte und Gedanken es fassen. Öffne denen die Augen, die sich selbst aufgegeben haben, die versinken im Tunnel der Angst oder der Depression, im Kreislauf von Rausch und Sucht, die nicht aufschauen können und das Licht nicht sehen. Öffne denen die Augen, die nicht mehr neugierig sind, die sich verschließen in vorgefertigte Meinungen und Weltbilder, die nicht mehr staunen können. Öffne denen die Augen, denen Schmerz und Leid und Medikamente den Blick trüben, die in schwerer Krankheit auf den Tod warten, die Abschied nehmen müssen und es ist doch viel zu früh. Bei aller Sorge um das Coronavirus, hilf uns weiterhin füreinander da zu sein. Und für die Menschen auf der Flucht und in Kriegsgebieten bitten wir dich um deinen Schutz. Wehre denen, die meinen, sie müssten mit aller Gewalt ihre Interessen durchsetzen. Das alles bitten wir dich im Vertrauen auf Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In der Stille sagen wir dir, was uns sonst noch bewegt. Gemeinsam beten wir weiter mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von dem Lied, was wir zu Beginn gesungen haben, singen wir jetzt noch die letzten drei Strophen. Nun gehen Sie in diesen Sonntag und in die Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ihnen allen wünsche ich noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche.